Suhrkamp Audio.
Anfang Mai erscheint im Suhrkamp Taschenbuch die Reihe Generation Global, herausgegeben von Ulrich Beck. Ein Sammelband und 7 Monographien befassen sich aus jeweils verschiedener Perspektive mit dem Phänomen der Globalisierung. Sie hören einen etwa 20-minütigen Auszug aus Ulrich Becks Rede, gehalten zur Vorstellung der Reihe im Suhrkamp Verlag.
Warum Globalisierung? Warum immer wieder dieses Nebelwort? Warum dieses Angstwort, dieses Feindwort, diese Schwierigkeit, mit der wir haben? Haben wir nicht inzwischen die Nase voll von dieser Diskussion der Globalisierung? Wir wissen doch eigentlich im Grunde genommen alles, den Export der Arbeitsplätze, die internationalen Verflechtungen, das Kapital, die Mobilität des Kapitals und so weiter. Das wird ja täglich in den Zeitungen wieder und wieder gekaut. Warum ist das ein Thema für so eine Reihe und was ist daran wichtig? Was ist eigentlich das Kernthema aus der Sicht sozusagen derjenigen, die sich in dieser Reihe mit diesem Schlüsselbegriff, mit diesem Angstwort, mit diesem Nebelbegriff beschäftigen? Jede Zeitung ist voll von Globalisierungsfragen und man könnte von der ersten bis zur letzten Seite einfach immer zeigen, dass das inzwischen völlig unseren Alltag durchdrungen hat und wir im Grunde genommen den Eindruck haben, dass wir weitgehend wissen, um was es sich dabei handelt. Das ist eine Illusion. Wir stehen ganz am Anfang erst eines Verständnisses dessen, was damit auf uns zukommt, was damit von uns gefordert wird. Und gerade die Diskussion auch in Deutschland ist eher, verhakt sich eher in Vorstellungen, auch in Fehlvorstellungen, die bis hinein in die alltägliche, in den alltäglichen Umgang mit dem Problem, insbesondere natürlich auch im politischen Bereich, Blockaden erzeugt. Ich möchte 2 Punkte herausgreifen, warum Globalisierung und was ist eigentlich der Kern des Verständnisses, der Kern des Problems, um den es dabei geht. In den Bänden finden sich viele Antworten. Ich kann nicht alle Antworten, möchte 2 herausgreifen, die auch quer zu den Bänden liegen, aber vielleicht von Interesse sind und die auch durchaus eben mit den Diskussionen, die wir täglich in der Zeitung erleben, im Zusammenhang stehen. Die Frage, was ist mit Globalisierung eigentlich gemeint, was ist sozusagen ein Schlüsselbegriff, um das zu verstehen, ist zunächst einmal relativ einfach zu beantworten. Es handelt sich um Verflechtungen. Eins der Kernbegriffe sind Verflechtungen. Nun sind Verflechtungen, im Englischen heißt es meistens Interconnectedness, etwas, von dem wir ausgehen, dass wir sie auch in vielerlei Hinsicht schon kennen und dass wir sie auch verstehen können. Ganz interessant finde ich deswegen die Art, wie es, ich glaube, es war am Wochenende in der FAZ von Christian Geier in Bezug auf den neuen Nobelpreisträger Pamuk erläutert wurde. Und das führt ziemlich genau eben auch zu dem Verständnis, was eigentlich die Reihe trägt. Und das ist eine besondere Überraschung, weil vielleicht der eine oder andere weiß, dass Christian Geier nicht gerade zu denjenigen gehört, die normalerweise die Ideen der zweiten Moderne besonders schätzen und auch in die Öffentlichkeit tragen. Ich zitiere hier kurz. Also die Unterüberschrift lautet: Pamuks Stimme gegen den Reinheitswahn der Kulturen. Darauf kommt es heute an. Gegen die brutalen Reinheitsfantasien westlicher wie östlicher Ideologien, Kultur als eine unreine Sache kenntlich zu machen. Als eine Sache, die in sich immer schon der Verflechtung verschiedener Kulturen verdankt und sich erst in dieser Verflechtung als Kultur konstituiert. Tatsächlich ist diese Stimme, ist diese Nobelpreisverleihung wie ein Sprengsatz im hermetischen Kulturverständnis von westlicher Moderne hier und islamischer Welt dort. Eine solche Hermetik herbeizureden, herbeizubomben, ist selbst immer schon ein ideologisches Produkt. Das ist eine Botschaft Pamuks, das ist die Botschaft Stockholms. Was ist mit Verflechtungen alltäglich, soziologisch, in unserem Verständnis unter anderem gemeint. Ein Beispiel dafür ist der Herkunftsdialog. Wenn Sie auf einer Party einer farbigen Person begegnen, die perfekt, sagen wir mal, Frankfurtisch spricht, dann wird es früher oder später für Sie unwiderstehlich die Frage zu stellen, woher kommen Sie eigentlich? Die Herkunftsfrage. Dann antwortet diese Person, ich bin in Frankfurt geboren. Dann kommt die nächste Frage, und das kann man einfach vorhersagen. Nein, ich meine, woher kommen Sie ursprünglich? Dann kommt die Antwort, ja, wenn Sie meinen, dass meine Mutter, wo meine Mutter geboren ist, meine Mutter ist auch Frankfurterin. Nein, sagt er mir, ich meine, gibt es eine Möglichkeit, dass Sie, wo, ja, wenn Sie weiter fragen wollen, dann muss ich zugeben, dass mein Vater ein Afrikaner war. Diese Frage, woher kommen Sie eigentlich, verweist auf ein Verständnis, das insbesondere in Deutschland, in anderen Kulturen auch, aber insbesondere, wie es interessanterweise in Deutschland sehr verbreitet ist, dass sozusagen das alltägliche Verständnis dieser Reinheitskultur, eines essentialistischen Selbstverständnisses unserer eigenen Existenz ist. Und gleichzeitig haben wir eine Diskussion darüber und deswegen auch, wie wir mit Fremden umgehen sollen und ob nicht die ganze Vorstellung eines Multikulturalismus eine Illusion ist. Die Realität in Deutschland ist, ich greife nur ein Faktum heraus, dass jedes dritte Kind, das heute und in Zukunft in Deutschland geboren wird, einen Migrationshintergrund hat. Jedes dritte Kind mit steigender Tendenz. Das heißt, wir haben Migrationshintergrund heißt in diesem Sinne, mindestens eines der Elternteile hat nicht einen deutschen Pass, das heißt, kommt aus verschiedenen Kulturen, das heißt, es handelt sich gerade um eine unreine Verbindung, aber das ist genau die Kultur, mit der wir es zunehmend zu tun haben. Das heißt, die Realität ist die, dass wir mehr und mehr in Mischungsverhältnissen, in Verflechtungen leben, die wir nicht mit denen wir nicht angemessen umgehen können. Zwar können wir sagen, gut, Multikulturalismus ist gescheitert oder wir wollen keinen Dialog, aber die Realität ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der sich die Kulturen immer mehr mischen. Sozusagen, das ist die Ebene der Realität. Das andere ist die Ebene der Ideologie, die Ebene der Auseinandersetzung. Und es ist genau wichtig, sozusagen erstmal überhaupt diese Ebene sichtbar zu machen, in der Globalisierung unser Weltbild herausfordert, unser alltägliches Menschenbild, unser Selbstverständnis, das Verständnis von wir und den anderen und die Tatsache in den Blickfeld rückt, dass wir es immer mehr mit dieser Art von Verflechtungen zu tun haben, mit der unreinen Kultur und dass diese unreine Kultur, diese unreine Gesellschaft nicht etwas ist, was verwerflich ist, sondern was die Realität ist. Zweites Beispiel, die Unterschichtdebatte. Die augenblicklich läuft. Die Unterschichtdebatte beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung vom Dienstag, also von gestern, wird darauf hingewiesen, ich zitiere, ein alter Skandal neu entdeckt, das politische Berlin redet über die Nöte armer Menschen. Armut in Deutschland bedeutet nicht bedeutet nur noch selten Hunger und Not. Sie hat im 21. Jahrhundert ein anderes, ein neues Gesicht bekommen. Immer mehr Menschen leiden unter Arbeits- und Hoffnungslosigkeit. Sie richten sich am unteren Ende der Gesellschaft ein, geben sich auf. Und in Berlin ist damit eine neue Diskussion entstanden, ein Streit darüber entbrannt, wer schuld an dieser Entwicklung ist, inwieweit die Politik beispielsweise der rot-grünen Koalition, aber auch der geplanten Reformen der großen Koalition genau diese Problematik verstärken. Was verbirgt sich dahinter? Der erste Punkt ist, aus der Sicht des Soziologen geht es nur teilweise eigentlich um die wirklichen Armen, um die Ausgeschlossenen, die jetzt zum Thema werden. Davon reden wir schon sehr lange. Das ist auch eigentlich Bestandteil schon der öffentlichen Reflexion. Was neu ist und was interessant ist und woraus sozusagen auch diese Dynamik der Diskussion entsteht, ist, dass die Mittelschichten sich zum ersten Mal wirklich bedroht sehen. Die Mittelschichten, und das muss man vor dem Hintergrund auch der Reformpolitik sehen, etwa von Hartz IV, können abstürzen. Jeder kann betroffen sein. Und das ergibt sich daraus, dass man eben nach Arbeitslosigkeit, ein Jahr Arbeitslosigkeit sozusagen einfach auf dieselbe Stufe der Grundsicherung fällt, die auch Langzeitarbeitslose oder diejenigen, die nie in den Arbeitsmarkt hineingewachsen haben, zur Grundlage nehmen. Wir haben die Falltüre geöffnet für alle nach einem Jahr Arbeitslosigkeit. Und das ist sozusagen nicht nur die Katastrophe, die stattfindet, sondern es ist insbesondere auch die Antizipation dieser Katastrophe, die Angst, die in die Mittelschicht kommt, dass es jeden ergreifen kann, weil er ja sowieso schon oder sie immer in der am Rande sozusagen der eigenen Existenz, materiellen Existenzvoraussetzung und natürlich auch der eigenen Identität mit diesen Problemen konfrontiert sind. Das heißt, wir haben verschiedene Gruppen von Armut und auch sehr heterogene Gruppen. Und insbesondere dann reagiert die Öffentlichkeit, reagiert die Politik, wenn es sich um die dreht, die eigentlich den Kern, die Mitte der Gesellschaft ausmachen, die sich nun selbst in dieser Situation gefährdet sehen und die sozusagen die Hoffnungslosigkeit der Arbeitslosigkeit antizipieren. Denn das ist eigentlich Arbeitslosigkeit, und das wäre jetzt wiederum eine Perspektive der zweiten Moderne, die ich nur verkürzt wiedergeben kann. Arbeitslosigkeit ist als solches eigentlich kein Problem, wenn man es mal aus einer soziologischen Perspektive betrachtet, insofern nicht, als wir in einer Gesellschaft mit hoher Produktivität leben. Und je produktiver einer Gesellschaft, je erfolgreicher sie ist, desto weniger Arbeit braucht sie. Zum Problem wird das, also es ist eigentlich die Kehrseite des Erfolges der Gesellschaft, die sich allerdings, und das ist eben der Punkt, darauf festgelegt hat, dass die Integration über den bezahlten Arbeitsplatz das Monopol für die Teilnahme an der Gesellschaft ist. Vollbeschäftigung ist sozusagen die Voraussetzung für die Teilnahme. Und was tun wir nun, wenn sozusagen im Zuge der Erfolge der Modernisierung die Voraussetzung eben dieser Vorstellung von Vollbeschäftigung fragwürdig werden? Wir haben es dabei nicht mit einem Phänomen zu tun, das auf Deutschland beschränkt ist. Unsere Untersuchungen zeigen, das gilt für alle OECD-Länder. Zwei Merkmale sind wichtig in dem Zusammenhang. Erstens, Vollzeitarbeitsplätze werden durch fragile Arbeitsplätze ersetzt. Ganz generell in allen Ländern. Als ein richtiger Generationsbruch, eine neue Generationserfahrung, die auch damit potenziell alle trifft. Alle sind davon betroffen, von dieser neuen Unsicherheit labiler Arbeitsverhältnisse, natürlich nicht in diesem Verlag, aber alle außerhalb dieses Verlages sind davon betroffen. Und der zweite Punkt ist, wir haben es mit einer Unterschiedlichkeit natürlich zu tun, dieser Frage. Das betrifft insbesondere natürlich die, die sowieso schon ausgegrenzt sind. Aber arbeitslos zu sein und in eine Position zu geraten außerhalb der Gesellschaft ist etwas Neues. Deswegen hat sozusagen eine neue Valenz. Deswegen, weil die Menschen nicht mehr gebraucht werden. Das ist sozusagen diese furchtbare Formel, die man nicht wagt auszusprechen. Aber wir kommen einfach mit weniger Menschen in der Produktion aus, auch wenn wir die Arbeit noch so sehr zerstückeln. Aus vielen Gründen, auch weil es ein Überangebot weltweiter Arbeitsmöglichkeiten gibt und weil die Technik eben in vielen Bereichen ohne diese Arbeit auskommt und weil natürlich auch das Geld für die entsprechenden Arbeiten fehlen. Das heißt, es entsteht mehr und mehr eine Gruppe von Menschen, die nicht mehr, wie das früher bei Armen und beim Proletariat der Fall war, potenziell in die Gesellschaft integriert werden können, weil sie einfach Teil des Prozesses der Wertbildung, Teil des Produktionsprozesses sind, sondern sie sind sozusagen in einer Gesellschaft, die auf Vollbeschäftigung ausgerichtet sind, ins Abseits gestellt. Sie haben kaum noch Aussicht, integriert zu werden oder nur durch Pseudokonstruktion. Das ist die Situation und die Situation ist kein deutsches Problem. Das wäre der zweite Punkt. Wenn man fragt, wie die Diskussion in Deutschland läuft, auch jetzt wieder, Sie werden es ja auch in den nächsten Tagen erleben, haben auch in den nächsten Wochen immer wieder erleben, es ist immer ähnlich. Es wird ausschließlich darüber nachgedacht, wie wir sozusagen in einer nationalen Nabelschaupolitik dieses Problem lösen können. Wie wir sozusagen in Deutschland versuchen, durch neue Bildungschancen, durch neue ökonomische Maßnahmen, durch die bessere Ausstattung der entsprechenden Ämter, der Gesetzgebung und so weiter darauf reagieren können. Das ist sozusagen eine der großen Illusionen, die durch den Globalisierungsprozess erzeugt werden und zum Teil eben auch fragwürdig werden. Es gibt selbst für nationale Probleme keine nationalen Lösungen mehr. Es gibt für die Arbeitslosigkeit letzten Endes keine nationalen Lösungen mehr. Es gibt für alle Probleme, die wir in Europa haben, letztlich keine nationalen Lösungen mehr. Es muss zwar auch im nationalen Rahmen etwas geschehen, aber wir haben überall dieselben Fragen. Geburtenrückgang, Alterung der Gesellschaft, Probleme der sozialen Sicherungssysteme, überall dasselbe, auch in Europa. Und überall versucht jedes Land für sich selbst diese Probleme zu lösen. Und wir sehen eigentlich überall dasselbe, die Frustration darüber, dass im nationalen Rahmen jedenfalls nur noch sehr bedingt Ansätze möglich sind. Eine der wichtigen Anliegen dieser Reihe, übrigens auch eben meiner ganzen letzten Bücher, ist sichtbar zu machen, dass nicht das Ende der Politik damit ausgerufen werden kann, nicht der Tod der Politik, sondern dass das der Tod der nationalstaatlichen Politik ist oder jedenfalls das Problem der nationalstaatlichen Politik ist und dass wir Politik sozusagen als transnationale Politik, auch als europäische Politik, als Politik der Kooperation zwischen Staaten und Gruppen neu definieren und neu entwickeln müssen. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Politik, andere Maßnahmen von Politik, die nicht, wie das auch dann immer wieder schnell kommt, darauf hinausläuft, dass man sozusagen im nationalen Rahmen die Souveränität abgibt, etwa an Europa oder an internationale Institutionen, sondern genau umgekehrt, dass man durch die Kooperation zwar Autonomie verliert, aber eben neue Handlungschancen auch im nationalen Rahmen gewinnen, neue Handlungschancen auch im Umgang mit den nationalen Problemen. Wenn es überhaupt, das ist jedenfalls eine der Thesen, über die wir noch gar nicht richtig diskutieren, wenn es eine Chance gibt der Wiederbelebung der Politik, auch der nationalen Politik in all diesen Fragen, dann ist es eben eine transnationale oder wie ich sagen würde, kosmopolitische Perspektive. Und ein zweiter und letzter Punkt kommt in dieser Diskussion dazu. Ich hatte das ja schon angedeutet. Die Arbeitslosigkeit wird zum Schicksal deswegen und wird auch zur Hoffnungslosigkeit deswegen, weil das Monopol der Vollbeschäftigung nach wie vor gilt. Dieses wird aber gleichzeitig immer illusionärer. Selbst ein Turbowachstum wird keine Vollbeschäftigung mehr erzeugen. Es wird immer sozusagen immer stärker auch diese Fragilisierung von Arbeit geben und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen eine Diskussion, wie man in dieser Gesellschaft ein sinnvolles Leben führen kann, auch wenn man keinen Arbeitsplatz hat. Das ist eine Frage, über die es sich lohnt nachzudenken. Das ist wird schnell als illusionär abgetan, ist aber eine Tradition, die auf vieles zurückgreifen kann, insbesondere die Stärkung der Zivilgesellschaft, neue Identitätszentren, die genau die Aktivität auch von Bürgern in dieser Situation neu stimulieren können, neue Möglichkeiten auch eben Selbstbewusstsein zu entwickeln, auch zwischen Erwerbsarbeit und Bürgerarbeit zu wechseln, Demokratie auf neue Art und Weise zu beleben, ja bis hin zu der Diskussion über ein Grundeinkommen unabhängig von Beschäftigung. Eine Diskussion, die interessanterweise plötzlich aufkommt, und zwar in einer Koalition, die ich selbst auch nicht vorhergesehen hätte, nämlich von neoliberalen Wirtschaftstheoretikern, alten Linken und so ein bisschen dazwischenliegenden Personen, schillernden Personen wie ich selbst. Die alle sind auf der Suche nach solchen Alternativen, rechnen die zum Teil auch durch. Und der Punkt ist, und damit komme ich nochmal auf das zentrale Anliegen eigentlich all dieser Bücher, der Punkt ist, dass wir eine Debatte brauchen, die auf der einen Seite offen ist für den radikalen Wandel, mit dem wir es zu tun haben. Dieser Wandel ist, und das haben wir zu einem Zeitpunkt gesagt, also als noch nicht das in den täglichen in den täglichen Nachrichten stand, dieser radikale Wandel, für den uns die Begriffe fielen. Das sieht so aus, als hätte ich das 1989 von dem Jahre 2006 abgeschrieben aus der Zeitung. Aber das ist sozusagen einfach der Hintergrund eigentlich dieser Theorie. Wir brauchen sozusagen eine Wiederbelebung auch der intellektuellen, auch der Radikalität des intellektuellen Denkens, um diese Situation neu zu definieren. Es gibt nicht die eine Patentdefinition dafür, aber es gibt den Zwang und die Aufforderung, unsere Arbeit auch dadurch sinnvoll zu machen, dass wir sozusagen genau die radikalen Alternativen auch zur Diskussion stellen, aufdecken und sichtbar machen. Und das gilt sowohl sozusagen in einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, die sich einfach dazu durchringen muss, dass man die Fragen Europas, die Fragen Frankfurts, die Fragen irgendeines Dorfes nicht mehr im nationalen Rahmen angemessen diskutieren kann, sondern dass man andere Bezugsrahmen braucht, die gerade diese grenzenübergreifenden Abhängigkeiten und Dynamiken überhaupt erst sichtbar machen. Und dass wir dafür auch entsprechend neue Institutionen und zunächst erstmal eine lebendige Diskussion darüber brauchen, was in Gang gesetzt werden muss in den Köpfen und in den Institutionen.